Ich bin Vogtländer. Wisst ihr, wo das Vogtland ist? Also wenn man von Berlin nach Bayern fährt, kurz vor der bayerischen Grenze, fährt man durchs Vogtland durch. Das hört man nicht mehr, weil wenn man vogtländisch spricht, kann man sich sonst nirgendwo in Deutschland blicken lassen. Ich habe hart mir das abtrainiert. Aber da kam ich her, so richtig südliches Ostdeutschland.
Und hast du eine eigene Familie und Kinder?
Ja, dieses Jahr, am 29. August, habe ich 20. Hochzeitstag. Krass, oder? Ja, das ist wirklich toll. Und Stephanie und ich sind seit fast 20 Jahren verheiratet. Und unsere große Tochter, die heißt Sonika, die wird schon 18. Und dann gibt es Live, der wird 14 jetzt. Und Mikkel ist 9.
Und hast du Hobbys?
Meine Frau würde sagen, mein Mann hat keine Hobbys. Ich würde sagen, alles, was ich mache, ist mein Hobby. Das kann man nicht trennen. Du kannst nicht unterwegs sein weltweit und Leuten von Jesus erzählen, Leute trainieren, ohne dass es auch dein Hobby ist. Und es ist auch einfach, ich bin bei Gleichaufs und ich wüsste nicht, ist das Arbeitszeit oder sind das Freunde oder ist es mein Hobby? Ich merke dann manchmal, jetzt wird es zu viel, dann gehe ich schlafen. Aber ja, meine Frau würde sagen, der Mann hat keine Hobbys. Das stimmt nicht.
Und ein Lieblingsessen?
Oh, das gibt es wirklich nicht bei mir. Aber es gibt ja das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Das Buch ist schlecht. Da fehlt die wichtigste Sprache der Liebe. Gutes Essen. Das fehlt einfach. Wieso ist das denn nicht drin? Also ich bin der Meinung, das müsste heißen die sechs Sprachen der Liebe. Und wenn einer von euch mir seine ganze Liebe zeigen will, ladet mich zum Essen ein und versucht das Verrückteste zu machen, was ihr finden könnt. Irgendwas, was ich noch nie gekostet habe, dann macht ihr mich wirklich glücklich.
Und gibt es etwas, was du überhaupt nicht magst? Was dich so richtig nervt?
Du meinst so richtig?
Ja.
Ich hasse es, wenn Leute hinterm Rücken von Menschen über andere Menschen reden. Ich glaube, da wäre ich so richtig ärgerlich. Es ist so, unsere Worte haben einfach Macht. Und wenn Leute reden über andere, hinter dem Rücken von anderen, da wäre ich richtig ärgerlich.
Und warst du ein guter Schüler?
Oh ja, das kam schnell, ne? Ja, ich war der Einzelschüler. Ich war der, der die Sommerferien schon die Schulbücher vom nächsten Jahr gelesen hat, weil ich wusste, wenn ich das mache, fällt es mir so viel leichter, im nächsten Jahr den ganzen Stoff zu lernen. Also alle Kinder, die zuhören, es kostet euch wenig Zeit. Ihr lest die im Sommer einmal durch und dann im Herbst kommt ihr rein, ihr versteht alles viel schneller. Es ist einfach, ich würde sagen, es ist noch nicht mal fleißig, es ist einfach clever.
Also ich denke, wenn ich dich so höre, du hast Träume. Was ist dein wichtigster Traum oder ein paar von deinen Träumen?
Ich bin vor 23 Jahren nach Deutschland zurückgekommen. Und vom ersten Tag an, ich habe damals in Berlin Gemeinde gegründet, und vom ersten Tag an habe ich gesagt, ich möchte sehen, dass Menschen, die nie in Kontakt kommen mit Jesus, dass sie eine Chance haben, Jesus wirklich kennenzulernen. Wenn irgendjemand mit Jesus anfängt, ich möchte, dass der wirklich Jüngerschaft haben kann, dass der wachsen kann. Und wenn Leute geistig erwachsen werden, dann entsteht um die herum geistliche Familie, dann entsteht schon wieder Gemeinde. Das wollte ich immer sehen, das sehe ich auch überall. Und dann hat ja die Bibel Matthäus 28 und das soll bis an die Enden der Erde gehen. Deswegen habe ich auch vom ersten Tag in Berlin gesagt, jeder Landkreis in Deutschland, jede Subkultur und Deutschland ist Deutschland. Wir sollten eigentlich 10.000 Missionare aussenden in den nächsten Jahren in die Länder, in denen es schwieriger ist. Das ist mein Traum. Jetzt mache ich das schon 23 Jahre. Ich bin letztes Jahr 50 geworden. Ich wusste nicht, dass man so alt werden kann, aber es ist passiert. Und jetzt habe ich noch 50 Jahre vor mir, um den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. So, ich freue mich auf die nächsten 50.
Und wo bist du überall gewesen in diesen ersten 50 Jahren?
Also in den ersten 11 Jahren war ich wirklich fast ausschließlich in Berlin. Und dann haben wir die ersten Gemeinden außerhalb gegründet. Dann überall in Europa. In den letzten Jahren war ich nicht nur an Elite-Unis in Amerika, sondern auch im Jemen und im Libanon, in den Flüchtlingslagern. Und es ist so wie mit Essen. Je abwechslungsreicher, umso schöner ist es. Je unterschiedlicher die Leute, umso schöner ist es zu sehen, wie schön Jesus überall wirkt. Ich bin in einem Flüchtlingslager an der syrischen Grenze und jemand erzählt mir, dass er in der Nacht einen Traum hatte und danach wusste er, er muss jetzt an Jesus glauben. Er hatte keine Ahnung, aber wusste es einfach. Ich bin an der Uni Yale und jemand erzählt mir, ich habe Christen gehasst und dann habe ich zum ersten Mal Bibel aufgeschlagen und ich wusste auf einmal, es ist alles wahr, jedes einzelne Wort.
Wahnsinn.
Und das macht mich schon sehr froh, die ganzen Geschichten zu sehen und zu erleben.
Was war dein allerschönstes Erlebnis?
Meine Hochzeit? Es gibt Bilder von der Hochzeit. Ne? Ich habe keine Erinnerung dran. Ich war so aufgeregt. Aber es gibt Bilder. Man sieht mich mit Anzug, man sieht meine Frau mit Kleid. So, es ist offensichtlich passiert. Aber ich habe keine Erinnerung, weil ich so aufgeregt war. Ich war nie so aufgeregt in meinem Leben und ich werde auch nie wieder so aufgeregt sein. Es ist wie, als wenn der Tag nicht stattgefunden hat. Der muss toll gewesen sein.
Ich wünsche dir eine gute Predigt und Gott mit dir.
Guten Morgen, ihr alle. Wie heißt du doch? Patrick. Der Patrick hat gesagt, mit euch kann man inzwischen reden in der Predigt. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit referieren, sondern man kann auch zu euch kommen, ins Mikrofon hinhalten. Stimmt das oder hat er gelogen? Ja, gelogen, oder? Ja, deswegen mögt ihr den so. Alles klar. Und Rainer, wo ist Rainer? Rainer, du hast recht, es rockt wirklich. Also so das letzte Lied, so Halleluja, hast schon draufgehauen, ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guten Morgen, ich habe gehört, ich habe so eine halbe Stunde. Wenn ich es nicht zu schlecht mache, habe ich sogar 40 Minuten. Okay? Wenn ihr keine Langeweile zeigt, habe ich wahrscheinlich sogar noch mehr. Alright. Wir fangen einfach an einer Stelle an und dann gucken wir mal, wie ihr mitmacht und wo wir am Ende landen, richtig? Alles klar. Es gibt zwei Bäume am Anfang im Garten Eden. Welche Bäume sind das denn? Genau, es gibt wahrscheinlich viel mehr am Garten Eden, aber wir wissen nur den Namen von zwei, nämlich den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Einer von beiden Bäumen taucht in der Offenbarung wieder auf. Welcher ist das denn? Der Baum des Lebens taucht am Ende wieder auf. Würdet ihr mir recht geben, das bedeutet wahrscheinlich, dass der Baum des Lebens besser ist? Wichtiger ist? Ich stelle euch die Frage deshalb, weil manchmal die Bibel eine sehr einfache Sprache und wir sehen sie gar nicht. Es gibt den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und am Ende taucht der Baum des Lebens wieder auf. Und vom Baum des Lebens durften Adam und Eva essen oder nicht? Vom Baum des Lebens? Völlig. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht. Jetzt, mich interessiert gar nicht, ob ihr schon mit Jesus unterwegs seid, ob ihr Christen seid oder nicht, ob ihr die Bibel kennt oder nicht. Lasst uns einfach erstmal sagen, hier versucht die Bibel was ganz Einfaches zu kommunizieren. Gott hat uns geschaffen und wir sollen Leben in Überfluss haben. Richtig oder nicht? Gott hat uns nicht geschaffen für ein Leben, wo alles schwierig ist, alles kompliziert ist, alles immer jämmerlich ist und so weiter, sondern eigentlich hat uns Gott geschaffen, dass wir Leben und volle Genüge haben sollen. Das hat Jesus auch so gesagt. Und es gibt eine Bedingung. Und das heißt, in der gesamten Bibel, ich muss lernen, auf Gott zu vertrauen. Ja, ich mag diese Verse in der Bibel. Gott kommt und geht mit Adam und Eva spazieren im Garten. Das ist ganz natürlich, da ist kein Gottesdienst, das ist nicht kompliziert, die mussten nicht die Bäume im Garten fällen, um ein Haus zu bauen, damit sie dort Gott begegnen kann. Gott ist einfach mit ihnen spazieren gegangen. Das war normales Leben. Aber um dieses Leben zu haben, gibt es eine Bedingung. Wir können nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Klar oder nicht klar? Ja? Und am Ende, in der Ewigkeit gibt es den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht. Weil die wir eine Ewigkeit mit Gott verbringen wollen, wir wollen nicht die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist alles sehr philosophisch, heute Morgen, es wird gleich leichter. Ja? Ich fange einfach an der Stelle an, weil das ist so wichtig. Satan kommt immer und sagt, wenn du verstehst, was Gott versteht, dann wirst du sein wie Gott. Das macht doch erstmal Sinn, zerstört aber unser Leben. So kommt Religion in unser Leben rein. Wir sind ständig damit beschäftigt, rauszufinden, machen wir gerade noch so genug, damit Gott mit uns zufrieden ist oder nicht. Das ist ungefähr wie mit der Steuer. Ne? Wie schaffe ich es, so viel wie möglich Steuer zu sparen, ohne dass ich Ärger bekomme? Und genauso gehen ganz viele Menschen mit Gott um. Wie schaffe ich es, gerade noch so wenig zu machen, dass ich trotzdem noch in den Himmel reinrutsche? Das sagt eine Menge komische Sachen aus über uns und über unseren Glauben an Gott. Alle von euch, die Kinder sind, ne? Das ist so wie, also als ich Kind war, Samstagabend sind meine Eltern manchmal weggefahren und dann wusste ich, bin in einem wunderbaren kleinen Dorf aufgewachsen, da ist die Straße ist drüben so reingekommen und ich wusste, wenn das Auto drüben reinkommt und sieht Licht, so das Fernsehleuchten im Fernsehen, dann wissen meine Eltern, ich habe noch ferngesehen. Das heißt, mein Leben war unglaublich kompliziert. Ich habe also den Fernseher angemacht, habe mich ans Fenster gestellt, habe versucht, gleichzeitig den Fernseher zu beobachten und die Straße, wo drüben die Autos die Straße runtergekommen sind. Und habe ich genau beobachtet und damals gab es noch keine Fernbedienung. Wisst ihr, ich bin noch in einer Welt aufgewachsen ohne Handys und ohne Fernbedienungen. Fernseher war noch schwarz-weiß, ihr wisst gar nicht, wie traurig Leben war, aber völlig unabhängig davon. So, ich stand also am Fenster, habe den Fernseher beobachtet und die Straße. Und sobald ganz oben zwischen den Bäumen ein Auto aufgeleuchtet hat, bin ich zum Fernseher rübergerannt, habe den Fernseher ausgemacht, bis das Auto vorbeigefahren ist. Und es waren Gott sei Dank nicht meine Eltern. Dann bin ich zum Fernseher wieder zurückgegangen, habe den Fernseher wieder angemacht. Jetzt war mein Dorf nur 79 Einwohner, es kamen nicht viele Autos. Könnt ihr euch vorstellen, wenn es ein größeres Dorf gewesen wäre? Ich hätte den Abend gar nicht überlebt. Ne? Kommt euch Kindern das bekannt vor, so, du versuchst immer so gerade so. Du weißt, du willst nicht ertappt werden. Gerade so. Das ist ein anstrengendes Leben, Leute. Das ist ein anstrengendes Leben. Und es ist das Gegenteil das von dem, was sich Gott eigentlich gewünscht hat. Was sich Gott gewünscht hat, ist, wenn du Fernsehen gucken willst, sag mir, was du gucken willst. Dann sage ich dir, ob ich möchte, dass du es guckst oder nicht. Und wenn ich sage, finde ich nicht so gut, dann vertraue mir doch, dass es nicht gut ist. Wo ist denn das Problem? Mach doch dein Leben nicht so anstrengend. So, wenn ihr euch die Bibel anguckt, dann sagt die Bibel, auch nach dem Sündenfall, der Weg, mit Gott unterwegs zu sein, ist ein einfacher Weg, ist ein schlichter Weg. Und ich habe heute Morgen nicht die Zeit, mit euch durch das ganze 1. Mose durchzugehen und wie Abraham gelernt hat, mit Gott zu gehen. Aber es gibt einen Vers, den ich so unglaublich liebe. Da sagt Gott zu Abraham, komm aus dem Land deiner Väter und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist so die schönste Aussage von allen, weil das drückt aus, was Glauben wirklich bedeutet. Ich bin Gott, ich habe dich geschaffen, vertrau mir, geh los. Du wirst nicht wissen, wo du am Ende ankommst. Du wirst nur im Prozess merken, weil du mir vertraust, dass wir zusammen auf dem richtigen Weg sind. Und dann geht Abraham los und dann kommt er an der Eiche Moria an und da sagt Gott, guck, das ist das Land. Aber es gibt keine Karte davor. Weil vom Baum des Lebens zu essen heißt, du vertraust, dass Gott es gut meint, dass er dich liebt, dass er einen guten Plan hat, dass er weiß, wohin er mit dir geht. Du bist nicht damit beschäftigt, rauszufinden, darf ich heute 5 Kilometer gehen oder 4,99? Nein, du vertraust Gott und du gehst los und du merkst unterwegs, ob du ankommst oder nicht ankommst. Ich weiß, dass ganz viele Leute, die irgendwann anfangen, sich mit Jesus auseinanderzusetzen und Christen werden, da gibt es diese Anfangsbegeisterung und ich würde gern alle eure Geschichten kennen. Aber dafür haben wir auch keine Zeit heute Morgen. Es gibt diese Anfangsbegeisterung. Auf einmal merkst du, alles, was Jesus gesagt hat, ist wahr. Und wow, ist das schön. Ich kenne euch nicht, aber ich bin in Kontakt mit vielen Leuten. Ich habe viele Taufen erlebt. Ich habe einen Freund, der hat zu mir gesagt, Markus, als ich getauft war, für die nächsten 3 Monate war ich ständig high. Der hat davor sehr viel Marihuana geraucht, hat gesagt, es war einfach besser. Für 3 Monate, ich war ständig high. Weil Gott hat so schön in sein Leben reingearbeitet, er musste keine Drogen mehr nehmen und gar nichts. Und dann, so nach 3 Monaten, fängt Jesus an zu sagen, ist es okay, jetzt müssen wir aber auch mal über dich reden. Bist du mit mir unterwegs, weil es schön ist, oder bist du mit mir unterwegs, weil du mir wirklich vertrauen möchtest? Und dann kommt Satan wieder und sagt, jetzt müssen wir darüber reden, wie du vielleicht mit Jesus unterwegs sein kannst, nach deinen Bedingungen. Nicht übertreiben, ne? Da kommen so Sätze rein wie, nicht übertreiben. Man muss auch nicht alles so genau nehmen. Oder um zu meinem Beispiel zurückzukommen, kommt das Auto da oben? Schaffe ich es bis zum Fernseher und wieder zurück? Leute, das ist das Gegenteil von dem, was sich unser Vater gewünscht hat für uns. Deswegen möchte ich heute Morgen eine ganz einfache Übung machen mit euch. Jesus ist gekommen und meine Bibel, es ist hoffentlich dieselbe Bibel, die ihr habt, sagt, Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So, wenn ich beobachte, was Jesus getan hat, wie Jesus gelebt hat, dann geht es nicht darum, ist was richtig oder falsch. Dann geht es auf einmal darum, ich möchte das fühlen, was Jesus fühlt. Ich möchte denken, was Jesus denkt. Ich möchte sagen, was Jesus sagt. Ich möchte erleben, was Jesus erlebt hat. Ich möchte tun, was Jesus tut. Und da geht es nicht darum, richtig oder falsch. Da geht es nicht darum, muss ich 12 Jünger haben oder reichen auch 10. Da geht es darum, ich möchte jemand sein, der Jünger macht, wie Jesus Jünger gemacht hat. Und wenn ich da noch nicht bin, dann möchte ich gern hinkommen. Und deswegen möchte ich eine ganz einfache Sache machen, heute Morgen. Ich möchte, dass ihr kurz nachdenkt. Und dann gehe ich auf einen der Männer zu, weil Männer im Reich Gottes sollen immer die Ersten sein, die die Klappe aufmachen und bekennen, wofür sie stehen. Und ihr erzählt mal ganz kurz eine biblische Geschichte über Jesus. Also nicht, was Jesus, doch, ihr könnt auch sagen, was Jesus gesagt hat. Und wirklich von dem Ding, ich möchte an der Stelle so werden wie Jesus. Ich möchte das fühlen, was Jesus fühlt. Ich möchte das denken, was Jesus denkt. Ich möchte so reden, wie Jesus redet. Damit wir alle rauskommen aus diesem Denken von richtig oder falsch, sondern hinkommen zu, so möchte ich sein. Ich möchte wirklich mit dem Vater im Himmel einen Umgang haben, wie Jesus ihn hatte. Ich sollte mit gutem Beispiel vorangehen, deswegen erzähle ich euch, ich habe ja heute Morgen eine Menge gebetet, bei gleich aufs im Obergemach. Ich erzähle euch die Geschichte, von der ich wusste, die möchte ich euch jetzt erzählen, weil die hat mein Leben so geprägt. Als ich Kind war, hatte ich immer Angst vor Erwachsenen. Immer. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich ein guter Schüler war. Ich war immer der Einserschüler, weshalb alle Erwachsenen, besonders Männer, gesagt haben, wer gut ist in der Schule, der hat 2 Linke. Ich weiß nicht, warum Leute sowas sagen. Ich weiß nicht, warum Erwachsene sich bedroht fühlen von einem cleveren Kind. Aber meine ganze Kindheit ist mir eingeredet worden, weil ich gut bin in der Schule, bin ich handwerklich schlecht. Schlimm, oder? Finde ich total schlimm. Das habe ich natürlich auch geglaubt. Mal abgesehen, dass ich wirklich lieber Bücher gelesen habe, als Metallbaukasten gespielt. Das ist wahr gewesen. Ja? So, ich hatte immer Angst vor Erwachsenen, besonders vor meinen Onkeln. Die waren alle so alt wie ich jetzt. Die haben nie gelächelt. Bei Geburtstagsfeiern saßen die alle da, haben nichts gesagt. Und wenn sie was gesagt haben, dann war es eine zynische Bemerkung. Und dann habe ich irgendwann diese Geschichte von Jesus gelesen, dass Jesus den ganzen Tag sich mit den Leuten auseinandergesetzt hat. Und am Ende haben die Mütter ihre Kinder zu Jesus gebracht, damit Jesus die Kinder segnet. Und seine Jünger, die haben es gut gemeint, die wussten, dass Jesus von früh an gearbeitet hat. Und haben eigentlich gesagt, jetzt reicht's. Tschüss. Und Jesus hat gesagt, wehre die Kinder nicht, lass die Kinder zu mir kommen. ich weiß nicht, wann das in meinem Leben war, da war ich schon ein Stück mit Jesus unterwegs, da habe ich schon angefangen, Gemeinden zu gründen, da wusste ich, so möchte ich sein. Aber Kinder sind auch schwierig, die machen immer irgendwas, was du nicht verstehst. Ja? Gerade eben haben sie sich noch gefreut, jetzt heute schon und schreien und so. Also gerade so als Mann, versteh mal Kinder, verstehst du nie. Aber ich wusste, ich möchte mit Kindern so umgehen, wie Jesus mit Kindern umgegangen ist. So, ich empfinde es als eine ganz große Ehre, dass wenn ich zugleich aufs Kommen, da bin ich berühmt berüchtigt als der Markus Rose. Und dann haben die Gäste das Fotoalbum gezeigt von meinem vorvorletzten Besuch. Da steht unter dem Bild mit mir und den Kindern steht so, Markus Rose war wieder hier und hat viel Quatsch gemacht. Ungefähr so, ne? Nicht ganz wörtlich. Das finde ich wirklich als eine Auszeichnung. Ja, so möchte ich sein. Nicht, weil ich muss, nicht, weil in der Bibel steht, du musst als Christ so viel Zeit mit Kindern verbringen, sondern weil ich jemand sein möchte, der wie mein Jesus Kinder sieht, Kinder ernst nimmt und Kinder wahrnimmt und sich Zeit nimmt und ermutigt und aufbaut. Was ein gutes Beispiel? So, ich möchte wirklich, dass ihr die sagen, und das sind persönliche Sachen, ihr belehrt nicht die anderen heute Morgen, ich möchte, dass es ganz persönliche Statements sind über euch. Jetzt könnte ich mit Patrick anfangen, aber kann man, Patrick redet sowieso schon immer hier, richtig? So, ich fange einfach mit Rainer an, das ist der Altrocker hier, ja? Ich komme zu dir und Rainer, du kannst einfach das Mikrofon dann weitergeben an die nächste Person. Mal gucken, wohin wir kommen heute Morgen. Aber steht doch auf, ja? dann sehen wir euch gut. Oder vielleicht bleibe ich neben dir.
Ja, ich habe überlegt, welche Geschichte oder welche Erzählung mich besonders beeindruckt.
Hört der Rainer alle gut?
Ja. Und da fällt mir ein, der Moment der Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Und es wäre natürlich schön, so gerüstet zu sein und so clever und tough zu sein, dem genauso zu begegnen und zu wissen, dass man auf diese Dinge immer eine Antwort hat, was leider nicht der Fall ist, weil die Versuchung auch in unserem Leben vielleicht noch ein bisschen mannigfaltiger sind und nicht immer so direkt auf einen zukommen, dass man sagt, ja, ist klar, von wem das kommt. Ja. Ja, das würde mir sehr helfen. Und da muss man arbeiten und sich noch besser auskennen in der Bibel. Das kann man nicht genug wissen. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann, als Altrocker.
Vielen Dank, Rainer.
Ja, gerne.
Wenn ihr sowas erzählt heute Morgen, erzählt nicht, wie schwierig es ist. Das wissen wir alle. Ja? Lasst uns heute Morgen wirklich Glaubensstatements machen. Ich möchte jemand sein, dass wenn Satan das nächste Mal um die Tür kommt, der Satan erkennt und genau weiß, was er zu sagen hat. Ja? Also gerade Versuchung, da geht es nie darum, komme ich noch irgendwie durch, sondern ich möchte es erkennen und ich möchte klar sein in dem, was ich zu sagen habe. Ja, vielen Dank. Ich kann natürlich auf euch zukommen, aber ihr könnt natürlich auch einfach freiwillig sagen, ich bin dran. Aber ich würde gerne mit den Männern anfangen, weil Männer müssen lernen, einfach gerade in der Gemeinde wirklich die Klappe aufzumachen und zu sagen, dafür stehe ich. Holger, willst du der Nächste sein? Na, ganz freiwillig, Holger, ne?
Ja, ich weiß jetzt keine Geschichte, aber ich bin immer beeindruckt, wenn Jesus sagt, dass er halt mit dem Vater spricht und dass er im Vater ist und der Vater in ihm. Und dieses Vertrauen und dieses Zugehörigsein, das möchte ich, das ist mir ein großes Vorbild.
Vielen Dank. Habt ihr anderen denn eine Geschichte, wo rauskommt, wie Jesus redet, wie Jesus betet, wo ihr sagen könnt, ich brauche ja ein Vorbild, ne? Wenn ich wirklich dazulernen will, brauche ich ein Vorbild, wo ich sagen kann, so sieht es aus. Hat jemand eine Geschichte, wo ihr sagt, so persönlich redet Jesus mit dem Vater? So ehrlich ist das? Also ich möchte immer noch dazulernen, wie ehrlich ich wirklich mit Gott reden kann. Leute fragen mich, wie lange soll ich denn beten? Was weiß ich, wie lange du beten sollst? Wenn meine Kinder was von mir wollen, wenn ich habe so Söhne, die spielen gern Lego, du auch? Lego? Nicht so, ne? Doch? Meine Kinder lieben Lego. die kommen nicht zu mir und überlegen sich, wie lange muss ich mit Papa reden, bis der mir Lego kauft. Die kommen im letzten Lego-Katalog. Das sind genau die Sets umkreist. Und die können mir inzwischen auch genau sagen, ist es billiger im Lego-Online-Store oder im Spielemax. Das können die mir genau sagen. Ja, so. Aber hat jemand eine Geschichte, wo Jesus mit dem Vater redet und ihr könnt wirklich sagen, so möchte ich auch mit dem Vater reden. Ich möchte, dass Gebet so persönlich ist. Der Pastor? Oder hat jemand anders? Ja, aber du kannst, komm, da kannst du mal aushelfen hier.
Jesus sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich glaube, ich möchte jemand sein, dass wenn man mich sieht, dass man den Vater sieht. Und ich möchte jemand sein, der diesen Vater kennt, diesen Vater versteht, und möchte Menschen von diesem liebenden Vater, von diesem sorgenden Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater, dass Menschen das in mir sehen, den Vater, das würde ich sagen.
Danke, war ein bisschen am Thema vorbei. Aber der Pastor darf ja auch am Thema vorbei. Ich komme nochmal zurück zu deinem Statement. Ne? Nur weil ich anfange, Jesus nachzufolgen, heißt nicht, dass mein Leben immer leicht ist. Weil Jesus ist in den Garten Gethsemane gegangen. Und da wusste Jesus, so krass das ist der Punkt, hier werde ich dem Vater gehorsam sein. Und in einer sündigen Welt heißt es manchmal, hier werde ich wirklich eine extrem große Last tragen bei Jesus bis zum Tod. Ja, Jesus wollte nicht sterben. Ja? Also ich verstehe auch nicht, dass Christen manchmal so in diesem Ding drin sind von, vielleicht möchte Gott, dass ich das Leid habe. Nein, entweder weißt du, dass Gott möchte, dass der Vater im Himmel weiß, dass du da durchgehst, weil du zum Beispiel dich weigerst, unehrlich zu sein und du hast negative Konsequenzen zu tragen, oder du weißt es nicht. Jesus kann sagen, Vater, ich hätte gern, dass du diesen Kelch an mir vorbeigehen lässt. Aber dein Wille geschieht. So ehrlich möchte ich sein. Aber ich möchte es auch erkennen. Ich möchte mich nicht hinstellen und so ein bisschen fromm sagen, ja, vielleicht dreht das Gott ja alles ins Gute. Nein, entweder ist es der Wille Gottes, dann möchte ich das auch so klar bekennen. Oder es ist nicht der Wille Gottes, dann möchte ich auch nicht so tun, wie vielleicht hat Gott ja noch einen Hintergedanken. Ja? Wirklich auch gar nicht religiös sein an der Stelle, sondern ich möchte wissen, morgen gehe ich ans Kreuz. Jesus hätte nur sagen müssen, stimmt alles nicht. Aber er hat geschwiegen am nächsten Tag. Ja? Wer hat eine andere Geschichte? Das ist total in Ordnung. Ich habe nur gerade überlegt, wie du heißt. Ich habe es wieder vergessen. Okay. Stehst du auf?
Regina. Okay. Also mich hat es gerade in jüngster Zeit die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot sitzt und dann der Sturm kommt. Und wie Jesus dann total entspannt und ruhig noch im Boot sitzt und der Sturm tobt und die Jünger haben Angst und er gebietet an dem Sturm. Und das habe ich jetzt gerade auch aktuell erlebt, so einen Sturm. Und in der Situation habe ich mich auch an Jesus gewandt, hilf mir, da durchzukommen durch diesen Sturm. Aber nachdem der Sturm tatsächlich gestillt war, war das Thema Vergebung noch dran, ne? Zu vergeben. Und dann habe ich neulich im Hauskreis gesagt, es ist so eine harte Nummer, dass Jesus das uns gesagt hat, du musst 7x70 vergeben. Und manchmal will ich das gar nicht. Ne? Manchmal fällt mir das wahnsinnig schwer. Aber trotzdem hat er es uns gesagt und trotzdem will ich ihm treu sein, gehorsam sein. Aber das Schöne ist auch, dass ich es ihm einfach sagen kann. Hilf mir, ich schaff's nicht. Das war's.
Das war gut, oder? Bleib doch noch kurz stehen. Meine Frage war ja, was von dem, was Jesus tut, ist das, was ihr selbst erleben wollt? Hier hat Jesus ja dem Sturm geboten. Ja. Glaubst du denn von dem, was du aus der Bibel weißt, dass du auch die Autorität hast, zum Sturm zu sagen, stopp?
Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass ich es... Ja, das weiß ich. Aber ich nehme da nicht viel Gebrauch davon. Bei mir geht es dann immer über Jesus. Hilf mir.
Weißt du? Ich weiß genau, deswegen mache ich den Punkt, richtig? Ich wusste genau, weil wir sind an der Stelle so deutsch. Ja, Demut haben wir zu lernen, wenn uns jemand darauf hinweist, dass in unserem Leben was nicht in Ordnung ist. Dann muss ich lernen, demütig zu sein. Wenn ein Problem da ist, dann sagt meine Bibel, hat mir Jesus Autorität gegeben, auch zu dem Problem zu sagen, stopp. Und dann ist es nicht demütig, zu sagen, Jesus, mach du das, sondern ist es meine Aufgabe, es zu tun. So, ich möchte auch lernen zu sagen, stopp.
Es ist eher so, dass ich mir das nicht zutraue.
Ja.
Weißt du?
Kehr um. Oder? Oder? Vielen Dank. Vielen Dank, Lina. Mein Jüngster hatte letzten Samstag Geburtstagsfeier. Und das Wetterbericht, okay, wir haben eine ganz normale Berliner Mietwohnung, wir haben nicht viel Platz und so 12 9-jährige Jungs willst du nicht in deine Wohnung haben für 4 Stunden an einem Sonntagnachmittag. So, die haben so, alle Jungs hier wissen, was Nerf-Guns sind, richtig? Sind so Plastikgewehre mit, also sowas, was Christen angeblich nicht benutzen dürfen, aber was unglaublich viel Spaß macht. Ja. So, also wir haben einen Nerf-Gun-Battle gemacht im Park und als Vater ist deine größte Sorge, dass das Wetter schlecht wird. Und natürlich, genau einen Tag davor wird Schnee 2 Grad angesagt und dann denkst du, ach du meine Güte. Weißt du, und wenn wir Geburtstagsfeier haben, dann kommen ja nicht nur Leon und Michael, da kommen ja auch Toprak und all die anderen Leute, die auch nicht so gut Deutsch sprechen. Du willst nicht 12 9-jährige Kinder in deinem Raum haben. Regina, mir fehlt es da auch an Überzeugung manchmal. Aber an dem Morgen war ich so verzweifelt, da habe ich zu Jesus gesagt, ich brauche heute Nachmittag gutes Wetter. Was soll ich euch denn sagen? An dem Nachmittag war schönes Wetter, war es mein Gebet oder nicht? Ist mir egal, wir hatten schönes Wetter. Aber schon allen anderen Eltern, die dann die Kinder abgeholt haben, es war schon Vergnügen zu sagen, come on, ihr kennt mich doch, ich habe Beziehungen nach ganz oben. Es war schon so ein bisschen geistige Schadenfreude, ne? So, haha, ist mir egal, ob sie es war oder nicht, aber ich hatte schönes Wetter. Aber es ist wirklich auch zu tun. Ja? Ich würde gerne eine Geschichte erzählen, damit, gerade weil du das erzählt hast, ist es unsere Verantwortung. Wirklich wie Jesus auch zu sagen, Stoppsturm. In meiner Nachbarschaft gibt es eine kleine türkische Bäckerei, Mond und Sterne. Und ganz ehrlich, für wildfremde Leute, für Heilung zu beten im Namen Jesu, fällt mir auch nach wie vor schwer. Das liegt auch daran, wenn jemand auf mich zukommt auf der Straße, versucht mir irgendwas zu verticken, das mag ich auch nicht, ich werde nicht gern angesprochen, deswegen spreche ich auch nicht gern andere Leute an. Bis heute nicht. Auch nach den ganzen Jahren, Evangelisation und so, das mache ich nicht gern. Aber ich habe mir angewöhnt, immer lauter zu sein als alle anderen. So bei Mond und Sterne schon seit ungefähr einem anderthalb Jahr gehe ich immer früh rein, wenn ich Brötchen hole. Ich bin lauter als alle anderen und sage, guten Morgen, absichtlich lauter. Damit Leute merken, der ist freundlich, der kommt hier immer, damit sich Leute an mich erinnern können. So nach 2, 3, 4 Monaten habe ich dann gesagt, guten Morgen, sag mal, ich kenne eure Namen alle gar nicht. Und da war Hülya und da war Sarah und irgendwann kannte ich alle Namen. Jetzt gehe ich gern früh am Morgen laufen, manchmal schon um 4, um 5 macht die Bäckerei auf. Ein Samstagmorgen war ich gerade fertig mit meinen 10 Kilometern, komme in die Bäckerei rein, da ist nur Hülya da. Hülya ist so vielleicht 57, türkische Frau. Sag ich so, guten Morgen Hülya, wie geht's denn heute Morgen? Und Hülya sagt so, Markus, mein Bein, mein Fuß tut so weh, ich kann nicht mehr laufen. Ich muss morgen unbedingt zum Doktor gehen. Na komm, die deutsche Reaktion ist welche? Och, was ist denn los? Ja, und dann fühlen wir uns noch gut, dass wir noch Mitleid gezeigt haben. An dem Morgen hatte ich Gott sei Dank genug Glauben, obwohl die Situation bizarr ist. Ja? Du bist früh um 5 in einer türkischen Bäckerei mit einer türkischen Frau von 57 Jahren allein. Das geht eigentlich alles nicht. Ich habe gesagt, Hülya, ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass du Schmerzen hast. Ich würde jetzt gern beten für dich, aber ich sage dir es, ich bete im Namen Jesu. Komm, setz dich mal hierher. Hat sich Hülya wirklich hingesetzt? Ich meine Hände auf ihren Knöchel gelegt. Allein da habe ich schon gedacht, so, ich denke, ich mache jetzt kulturell alles falsch, was man falsch machen kann. Ist mir egal. Habe ich die Hände aufgelegt, gesagt, im Namen Jesu, Fuß, sei gesund. So, Hülya, steh mal auf, lauf mal ein bisschen, ist es besser? Sagt so, ja, vielleicht ein bisschen. Denke ich so, Hülya, sag mir nicht, ist es besser geworden, nur weil du willst, dass ich aufhöre zu beten. Ist es besser oder nicht? Ja, nicht so richtig. Komm, ich bete gleich nochmal. Nach dem zweiten Mal so ein bisschen besser, habe ich gedacht, jetzt übertreibe ich es auch nicht, ich kaufe jetzt meine Brötchen, ich gehe nach Hause. Den Samstag danach komme ich früh in die Bäckerei, sag so, guten Morgen, Hülya, wie geht's denn, wie ist denn dein Fuß? Markus, am Montag musste ich nicht zum Arzt gehen, es war alles weg. Wieder, war es mein Gebet? Ich weiß es nicht. Ich erlebe Gott sei Dank solche Situationen oft genug, dass ich sagen kann, wahrscheinlich hat es was mit meinem Gebet zu tun. Fakt ist nur, das ist unsere Aufgabe. Ja? Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, wer an mich glaubt, hat 30, 40, 50 Jahre weiter schlimmes Leben vor sich, aber danach kommt er vielleicht in den Himmel. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, ich bin gekommen. Woran werden wir es erkennen? Blinde sehen, lahme gehen. So deswegen, gerade die Stelle, du befiehlst dem Sturm. Oh, wow. Schön heute Morgen bei euch. Wollen wir noch weitermachen oder wollen wir Schluss machen? Noch ein bisschen weiter? Gut. Kommt, freiwillig, in Mann, freiwillig. So einer, der ganz viel Erfahrung hat, der schon über 50 ist. Ja. Deinen Namen weiß ich gar nicht. Johannes. Johannes, stehst du auf?
Ja, die Geschichte, die mir eingefallen ist und das die Spannung ist, wo mit dem, also wir nennen den reichen Jüngling, also so einen jungen Mann, der da zu ihm kam und eben auch jünger werden wollte und die haben dann das Gespräch, aber es ist eben nicht erfolgreich und er geht und dann heißt, und Jesus liebte ihn oder sah ihn an oder so. Und das finde ich schon schwierig, nicht jemand, also ich gebe dem jemand, also ich sage, und er lehnt mich ab. Mhm. Ja, und Jesus ist gar nicht mit der Ablehnung beschäftigt, sondern also alle, die rum sind, können das sehen. Der mag den trotzdem. Er ist wirklich mit dem der Person beschäftigt. Das, so wäre ich gern.
Merkst du, dass du Leute immer noch im Herzen ablehnst? Ist das was, womit du noch kämpfst?
Sondern nee, die Angst vor Ablehnung ist halt stark. Wo dann Distanz bleibt und man gar nicht viel weitergibt, nicht, weil diese Angst da ist.
Vielen Dank. Ja. Johannes, danke, weil das sind so die Sachen, die passieren mir ganz normal, richtig? Allen Kindern empfehle ich immer, habt eine Liste mit allen euren Klassenkameraden zu Hause und am Morgen, bevor ihr in die Schule geht, betet einmal für alle Namen aus der Klasse durch. Weil in der Schule zu sein, ist schwierig. Da gibt es die Leute, die euch mögen, da gibt es die Leute, die euch nicht mögen, da gibt es die Leute, die nerven. Und so ganz konkret beten. Ich bitte dich für den, der nervt. Ich möchte dem besonders viel Liebe zeigen können. Das habe ich für die Kinder jetzt gesagt, damit die Erwachsenen denken, das könnte ich ja mit meinen Arbeitskollegen auch machen. Die nerven ja auch manchmal. Die Leute, die am meisten nerven, sind natürlich die Leute, die uns am nächsten stehen. So, für eure Ehepartner und so weiter sollt ihr sowieso mehr beten als nur auf einer Liste, ne? Sowieso. Weil da passiert die Ablehnung auch am stärksten. Ne? Das tut uns am wehsten. Komm, wir haben bestimmt noch mehr Geschichten heute Morgen. Du sitzt neben Johannes, du bist wahrscheinlich seine Frau.
Renate heiße ich. Was mich bewegt hat, ist diese Geschichte. Als Jesus den Trauerzug von dem Jüngling zu Nein begegnet. Zum Ersten finde ich einfach, es ist so dieses Timing Gottes. Also da kommen die und Jesus läuft gerade da in dem Augenblick mit seinen Jüngern auf die zu. Und dann steht da, er geht auf die zu und dann stoppt dieser Zug und er berührt einfach diese Bahre mit der Hand. Ich meine, wahrscheinlich hat er sich dadurch schon unrein gemacht im jüdischen Denken, aber diese Geste, dieses stille Berühren und dann hat Jesus Mitgefühl und er weckt ihn von dem Toten auf, aber es ist nicht so, es sind keine großen Worte, es ist einfach dieses tiefe Mitgefühl und diese Bewegung der Hand auf dieser Bahre, das ist irgendwas, wo ich denke, so möchte ich Menschen und ihren Situationen begegnen.
Vielen Dank. Vielen Dank, Renate. Da habe ich nichts zu sagen. Das möchte ich auch. Das möchte ich auch. Patrick hat euch vorhin erzählt, dass ich ganz viele Leute mentor. Und manche meiner Tage sind so halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde. Und dann muss ich, bin ja ein normaler Mensch, muss ja auch mal zu Edeka gehen und was einkaufen. Und dann muss ich mich bewusst entscheiden, ich gehe jetzt aus dem Haus. Ich habe 400 Meter bis zu Edeka. Ich lebe mitten in Berlin. In den 400 Metern treffe ich vielleicht 40, 50 Leute. Ich möchte nicht hingehen und die Leute nicht sehen. Ich möchte aus dem Haus rausgehen und ich möchte Menschen wahrnehmen. Vielleicht ist nur ein Lächeln, vielleicht ist ein Hallo. Vielleicht sehe ich einen meiner Nachbarn wieder. Vielleicht ist ein kurzes Gespräch. Vielleicht ist es auch, dass jemand mich anspricht. Vielleicht muss ich jemand ansprechen. Ich möchte wissen, was meine Aufgabe ist. Ja? Ich würde ja gerne eins der Kinder hören. Magst du was sagen? Du sprichst noch gar nicht so gut Deutsch, oder doch? Doch. Hat denn eins der Kinder eine Geschichte, wo ihr sagt, das habe ich gehört in der Kinderstunde. So wäre ich auch gern. So, das würde ich auch erleben mit Jesus. Also ich weiß von, wenn ich sowas mache, wenn die Kinder was erzählen, das ist immer besser, als wenn die Erwachsenen das erzählen. Das ist so ehrlich. Die Erwachsenen denken immer noch so, wenn ich das sage, was denken die anderen? Die Kinder erzählen meistens irgendwas und das ist richtig gut. Natürlich dürfen auch alle Kinder über 50 was sagen, ne? Eins der Kinder? Okay, ihr müsst nicht. Ich würde vielleicht noch so 2, 3 Geschichten nehmen und dann fassen wir so zusammen heute Morgen. Haben wir noch jemand? Sehr gut. Eins der Kinder über 50, ne? Komm, steh auf, das ist gut. Sagst du mir deinen Namen?
Ja, mein Name ist Gerlinde.
Gerlinde.
Ja.
Nimm doch das Mikrofon so ein bisschen ran, dann hören nicht alle.
Ja. Ja, ich bin etwa vor 12 Jahren zur Gemeinde hier, also zur Baptistengemeinde gekommen. Ich war vorher in der katholischen Kirche und das hat mich an manches nicht mehr so begeistert. Und hier fand ich halt, dass man die Begeisterung und die, dass man wachsen kann im Glauben. Und was mich ganz ja, fasziniert ist, weil Gott uns so eine Freiheit gegeben hat. Er bestimmt ja, ich sage immer, er ist kein, führt uns nicht wie eine Marionette, sondern wir Menschen haben so viel Freiheiten, wir dürfen alles machen und, das, und Gott steht hinter allem. Also er duldet oder er liebt uns so, dass er alles eigentlich, was wir tun, für gut. Oder ja, er lässt uns zu, aber er weiß auch, dass wir auch immer wieder, wenn wir nach Beziehung zu ihm wollen, dass wir uns in unserer Beziehung zu Gott einfach da wachsen und unser Leben anders gestalten. Und es wird anders. Es wird so sein, dass wir also auch, ich bin, möchte auch gerne Menschenfreund sein, ich bin kontaktfreudig, ich gehe auf Menschen zu und bin manchmal richtig auch enttäuscht, wenn ich manche Menschen oder jetzt auch in der Nachbarschaft, wo ich dann sage, ja, keiner. Sie grüßen mal kurz, wenn ich grüße, aber ich möchte auch Kontakt haben. Ich möchte sie spontan mal besuchen können, ohne dass ich vorher anrufe und sage, ist jetzt recht, dass ich komme oder wie sieht es aus, habt ihr gerade mal Zeit. Also ich nehme mir das auch raus, dass ich dann sage, spontan, entweder rufe ich an oder auch mal spontan klingle und sage, ich bin jetzt einfach mal spontan. Ich frage mal, wie geht's dir? Was machst du? Hast du vielleicht auch mal Zeit? Ich lade auch gern Leute ein. Ich hatte meinen 70. gefeiert. Ich habe bis im Februar, Ende Februar habe ich gefeiert. Immer wieder mal gesagt, kommt, gebt bei uns einen Kaffee oder ich lade euch mal hin ein. Es hat mir so viel Freude gemacht. Wenn andere sagen, ja, Geburtstag ist anstrengend. Ich habe gesagt, ich habe mir so eingeteilt, dass es nicht anstrengend war. Und denen habe ich Freude gemacht und die Freude kam zurück. Und das war, das merkt man also. Ich bin viel mehr mit mir zufrieden und ich weiß, Gott ist da und hilft mir und ich gehe in Beziehung. Und das ist meine Lebensaufgabe.
Vielen Dank, Gelinde. Willst du, Jens?
Ich will noch was dazu sagen. Ja, ich kann auch aufstehen. Ich wollte eigentlich was die gleiche Geschichte erzählen wie Regina, aber da ist meine Frau zuvor gekommen. Ja, das gibt es im Leben auch öfters mal.
Das passiert, wenn ihr nicht das Wort zuerst erklärt.
Naja, aber Du hast mich nicht angeschaut, du hast gleich da hingeschaut. Aber ist ja egal.
Jetzt gibt es auch mir die Schuld.
Naja, irgendein. Was ich dazu sagen wollte, ist so, Jesus hat ja in dem Moment auch geschlafen, ja, wo der Sturm war. Und ich versuche als, also wenn man, wenn das Leben so turbulent ist, und wenn alles kommt, dann wird man halt auch nervös und man wird ein bisschen hektischer. Und ich versuche immer, da auch ruhig zu bleiben. Jesus hat ja geschlafen, wo da alles war. Also wenn man da manchmal ein bisschen mehr Ruhe kriegt und ein bisschen mehr Entspanntheit reinkriegt, dann merken das die Leute auch. Und dann merken die das auch, dass man was anderes hat. Ne? Also da die Ruhe zu bewahren, das ist mir immer so noch ein Vorbild.
Danke. Das ist wahr, richtig? Meine Bibel sagt, Gott hat die Welt in 7 Tagen gemacht und am 7. Tag sollen wir gefälligst auch ausruhen. Und wer es nicht tut, zeigt auch, er glaubt, er muss sein Leben in Kontrolle haben. Und es ist eigentlich ein Zeichen von Unglauben. Richtig, Jens? Ja? Das muss man schon so deutlich sagen. Mein Gott ist in Kontrolle. Ich werde hart arbeiten, ich werde zielstrebig arbeiten, ich werde voller Glauben arbeiten. Aber ich werde mir die Zeit nehmen, die mein Gott mir gibt. Ich werde ihn auch fragen, wie viel Zeit das ist. Ja? Sehr gut. Jetzt hat noch einer die Möglichkeit, so das Sahnehäubchen oben drauf zu setzen. So der Weisheit letzter Schluss. So. Das ist eine Herausforderung, ne? Das ist wirklich eine Herausforderung. Der Michael? Michael, offensichtlich glaubt Patrick, dass, wenn du was sagst, das wird das Beste heute Morgen.
Okay. Ja, also ich, das Gleichnis vom verlorenen Schaf finde ich ziemlich gut, weil ich habe mich lang als dieses Schaf gefühlt und seit, ja, wie lange jetzt, 2 Monate komme ich jetzt hierher und ich fühle mich jetzt gefunden. Also das ist das, was mir jetzt gerade so dazu einfällt.
Müssen wir nichts zu sagen, oder? Ilse, du kriegst deine Chance. Du willst noch was drauf sagen, das ist gut. Ja, aber das ist Jesus, richtig? Das ist Jesus und so möchte ich sein. Wenn ich eine Gemeinde leite, möchte ich, dass die Gemeinde weiß, es ist mir egal, wie die 99 Schafe sich fühlen. Wenn das eine Schaf sich verläuft, das eine Schaf hat Vorrang. Auch wenn die 99 dann ärgerlich werden auf mich. Ich kenne ja Patrick ein bisschen. Seid nicht ärgerlich auf ihn, wenn er da draußen irgendwo das eine verlorene Schaf sucht. Das entspricht meinem Jesus. Die Schafe sind die Ärmsten, die so weit weg sind, dass keiner ihr Schreien hört. Ich kenne deine Geschichte nicht, Michael, aber als Gemeinde, das ist das, wie ich glaube, dass Jesus möchte, dass Gemeinde ist. Das eine Schaf da draußen, das verloren ist, das niemand mehr hört. Das muss im Mittelpunkt stehen. Ilse.
Ja, ich finde die Aufforderung immer gut von Jesus. Er sagt ja immer, du sollst glauben, ihr sollt glauben. Und wir haben 3 Kinder und die sind alle 3 nicht gläubig. Aber ich glaube und ich nehme dann das, ich nehme Jesus beim Wort und proklamiere, dann Herr Jesus, du hast versprochen, glaube an den Herrn Jesus und du und die Deinen sind gerettet. Und ich glaube felsenfest, so wahr ich hier stehe, dass er meine Kinder retten wird zu seiner Zeit. Und das gibt mir so viel Kraft.
Danke. Ja. Ich hoffe, es heute Morgen deutlich geworden ist, wenn ihr euch Jesus anguckt, dann könnt ihr nicht festlegen, wie viel ist denn richtig und wie viel ist denn falsch. Das könnt ihr nicht. Wie viel Ausruhen ist gut und wie viel Ausruhen ist nicht gut. Könnt ihr es nicht sagen. Aber ihr könnt eine klare Entscheidung treffen. In meinem Leben wird mein Vertrauen auf Gott kommt immer zuerst. Ich möchte jemand sein, der in dieser Welt als Repräsentant Jesu wahrgenommen wird. durch mein Lächeln, durch das, was ich sage, wie ich Leute ermutige, weil ich glaube, dass Gott heute heilen möchte, auch geistliche Krankheiten, weil ich von ganzem Herzen glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, richtig? Gott liebt mich so sehr, der hat seinen Sohn Jesus gegeben für mich, weil ich nicht aufhören werde zu glauben, dass meine Kinder dieselbe Freude haben werden, die ich habe. Ja? Im Übrigen auch, weil ich nicht aufhören werde zu glauben, dass wenn Gott weiß, ob irgendein Vogel eine Feder verliert, dann wird er sich auch um meinen Kontostand kümmern. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich in einer Welt lebe, wo einfach Sachen passieren, ohne dass ich Zugang habe dazu. Kommt an, ne? Nicht, weil ich faul bin, sondern weil mein Gott liebt, weil mein Gott sich kümmert. Und ich möchte berühmt berüchtigt sein dafür, dass ich Glauben habe. Ich habe euch vorhin von Hülya erzählt. In dem Laden wissen alle, dass ich gebetet habe. Die wissen alle, dass Hülya glaubt, dass mein Gebet geholfen hat, dass der Fuß gesund geworden ist. Ich komme da rein. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, kriege ich so einen fetten Beutel mit Backwaren. Kostenlos. Seitdem bete ich noch viel lieber für Kranke. Weil meine Beziehung mit Jesus ist keine Sache von, jetzt bin ich nicht mehr das und jetzt gehöre ich zu der Religion. Sondern der Schöpfer des Universums hat seinen Sohn Jesus gegeben. Ich kann Zugang haben zu ihm. Und der Lebensstil danach ist nicht, jetzt gibt es die Regeln dieser Gemeinde, sondern jetzt lerne ich Gott zu vertrauen, in jedem Aspekt. Und wenn ihr länger mit Jesus unterwegs seid, wird Glauben nicht leichter, weil dann gibt euch Gott einfach größere Glaubensziele. Das macht Spaß, das wünsche ich euch allen. Die Sachen, mit denen ich vor 10 Jahren gekämpft habe, die sind heute meistens kein Problem mehr. Mein Leben ist manchmal komplizierter, weil es gibt jetzt größere Glaubensherausforderungen. Aber jetzt bin ich auch der Typ, der das aushalten kann. Right? Ich bete jetzt, dann machen wir erstmal Schluss. Mir ist gesagt worden, so 12.30 Uhr macht Sinn, hier Schluss zu machen. Schon, dass ihr auch alle gutes Essen bekommt. Ist auch nicht übel, ne? Vater im Himmel, ich komme heute Morgen zu dir, weil deine Absicht für unser Leben war, eine tiefe, tiefe Gemeinschaft mit uns zu haben. Wir sind so arrogant zu glauben, wir können dich zufrieden stimmen. Wir sind so dumm zu glauben, dass es dir jemals darum gegangen wäre. Du liebst uns sowieso. Aber unsere Arroganz führt ganz oft dazu, dass du uns deine Liebe nicht zeigen kannst. Schließlich wollen wir die Kontrolle behalten. Und weil wir die Kontrolle behalten wollen, erleben wir so wenig von dir. Weil nur wenn wir sagen, wie würdest du denn mit der Situation umgehen? Brauchen wir dich wirklich? Kannst du wirklich reinkommen? Und ich bitte dich für die wunderbaren Leute heute Morgen hier, dass wir in der nächsten Woche erleben, wie schön es ist, mit dir unterwegs zu sein. Wie schön es ist, von dir inspiriert zu werden. Wie schön es ist, deine Stimme zu hören. Wie schön es ist, Menschen zu lieben. Wie schön es ist, die Wahrheit zu sagen. Wie schön es auch ist, die Wahrheit nicht immer sofort sagen zu müssen. Wie schön es ist, zu Leuten zu sagen, ich bete jetzt für dich. Und dann zu erleben, dass Sachen passieren. Wie schön es ist, manchmal sogar sich ausnutzen zu lassen. Weil ich mich lieber ausnutzen lasse, als dass ich mich nicht getraue zu lieben. Und ich bitte dich darum, dass diese Gemeinde berühmt ist in der ganzen Stadt, weil hier eine offene Tür ist, weil hier Menschen einander lieben und jeden, der dazukommt. Und ich bitte dich darum, dass das Taufbecken jeden Sonntag gefüttert wird. Dafür ist es schließlich gebaut worden. Im Namen Jesu. Amen.